Es geht heute um das Thema Fälschung und Original. Und eins von den Sachen, die man grundsätzlich schon mal sagen kann und wo auch nichts von der Predigt vorwegnimmt, es sind Fälschungen rum. Manchmal merken wir sie nicht, manchmal merken wir sie. Und die beste Methode, eine Fälschung zu erkennen, ist, wenn man das Original gut kennt. Der Thorsten Widiger und ich, wir sind im Juli zusammengesessen und haben uns überlegt, was machen wir so im nächsten halben Jahr an Predigten. Und da ist sehr schnell klar geworden, wir würden eigentlich gerne mal miteinander den Galaterbrief auslegen, also Abschnitt vom Galaterbrief. Und dann bin ich mit dem Adi Grünenwald in einer Schulung gewesen, im Prisma, das ist dort die Freie Evangelische Gemeinde in Rapperswil. Und der Peter Brütsch hat dort an dem Sonntag, wo wir an dieser Schule gewesen sind, dort predigt. Und er hat auch über den Galaterbrief predigt. Und er hat dieser Predigt, oder der Titel war das ABC des Glaubens. Und dann habe ich gefunden, das passt doch wunderbar auf den Schulstart an. Das passt wunderbar, wenn man jetzt wieder auch in die neue Predigtserie reinstartet. Und deswegen heißt der Titel jetzt das ABC des Glaubens. Und heute eben der Untertitel oder heute das Thema «Die gute Nachricht und ihre Fälschungen». Ich werde jetzt ein paar Vorbemerkungen machen, weil Galaterbrief, ich kann noch Hochdeutsch, ja? Okay, also die Frage ist, ob ich auf Hochdeutsch kann. Ich kann, ich werde mich bemühen. Mir fällt es immer schwerer, stelle ich fest. Und seit ich in Schweizerdeutsch träume, weiß ich, ich bin angekommen. Gut. Ich werde ein paar Vorbemerkungen machen zum Galaterbrief, weil es ist ja nicht jedem alles geläufig. Ich mag mich noch erinnern an die kurze Sequenz, wo jemand gefragt hat, was ist eigentlich die Apostelgeschichte? Und ich dann mal erklärt habe, was überhaupt ein Apostel ist und wie es zu dieser Apostelgeschichte kam. Heute der Galaterbrief, und da ist die erste Bemerkung, es ist tatsächlich ein Brief. Es ist kein WhatsApp und es ist auch kein E-Mail, es ist auch keine Twitter-Perle, sondern es ist tatsächlich ein Brief. Die wurden damals noch per Hand geschrieben. Man kann sich das wahrscheinlich schon fast nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht, wer hat in der letzten Zeit einen persönlichen Brief bekommen, der von Hand geschrieben wurde, letzter Monat. Ein persönlichen Brief, der von Hand geschrieben wurde. Also es gibt tatsächlich noch Leute, die Briefe verschicken, sonst hättet ihr nämlich keine bekommen. Aber es ist eher selten. Und damals war das eigentlich nicht so arg selten, aber es ist was Besonderes, weil die Briefe, die im Neuen Testament überliefert wurden, die hatten Relevanz über den Moment hinaus. Und dass wir uns heute mit dem Galaterbrief beschäftigen, hat eben den Grund, dass dieser Brief geschrieben wurde. Und der Brief wurde geschrieben von Paulus. Oh, sorry, genau, von Paulus. Paulus, das war einer, der Jesus Christus persönlich gekannt hat, und es war sein größter Wunsch, dass andere auch Jesus Christus kennenlernen. Er hat eine wunderbare Begegnung gehabt mit Jesus, und ab dem Zeitpunkt war ihm klar, auch andere sollen diesen Jesus kennenlernen. Und er hat ungefähr 13 Briefe geschrieben, die im Neuen Testament ihn als Verfasser nennen. Wir wissen, er hat noch mehr Briefe geschrieben, aber die sind nicht alle im Neuen Testament, oder es ist nicht ganz klar, ob es von ihm ist oder nicht. Fast alle Briefe sind so lang, dass ich glaube, selten ein Prediger traut, die komplett im Gottesdienst vorzulesen. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann lest mal so einen Brief komplett durch am Stück. Ich weiß nicht, ich schaffe das manchmal gar nicht. Ich bleibe irgendwo hängen und dann merke ich, nee, da muss ich verweilen, da muss ich bleiben. Meistens ist der Zweck dieser Briefe gewesen, dass der Paulus ermutigen wollte. Manchmal musste er auch Dinge korrigieren oder klarstellen oder Fragen beantworten. Der Paulus hat meistens Briefe geschrieben mit irgendeinem Zweck. Das war nicht einfach nur Blabla, und das ist der Grund, warum wir die Briefe auch heute noch lesen können. Die Briefe wurden aufgehoben, die Briefe wurden kopiert, die Briefe wurden weitergegeben. Und jetzt im Bereich von Galatien, das ist eine Region im heutigen Ankara, also rund um das heutige Ankara in der Türkei, dort wurden die Briefe an viele Gemeinden weitergegeben. Der Galaterbrief ist kein Brief an eine Gemeinde, sondern an eine ganze Region von Gemeinden. Und die Gemeinden wurden von Paulus persönlich gegründet auf der zweiten Missionsreise. Also ein kleiner so Defekt, oder, über das. Der Fakt, der mir aber am meisten bedeutet in Bezug auf den Galaterbrief, ist der Anfang. Das, was ganz am Anfang vom Brief steht, weil das ist ganz anders als das, was sonst am Anfang der Briefe steht, die Paulus auch alle geschrieben hat. Und manchmal erkennt man ja an dem, was anders ist, was das Spezielle ist. Ich lese euch mal ein paar Briefanfänge vor, die Paulus auch verfasst hat oder wo Paulus als Verfasser genannt wird. Zum Beispiel der Römerbrief, der fängt so an. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken. Als erstes möchte ich für euch alle danken. Römerbrief. Korintherbrief. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott. Kann man sagen, gut, Zufall, zweimal der Dank, aber fast alle Briefe beginnen so. Zweiter Timotheusbrief, also auch die Briefe, die an persönliche Mitarbeiter gegangen sind, nicht an irgendwelche Gemeinden. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott. Und jetzt könnten wir den Anfang des Galaterbriefs miteinander lesen. Und wir würden feststellen, kein Dank. Und das macht den Brief so außergewöhnlich. Und deswegen ist es das wert, das auch zu betrachten und zu schauen, warum? Warum? Alle anderen, die Korinther, die hatten ein liederliches Leben. Da würden die Haare zu Berge stehen, wenn sowas bei uns in der Gemeinde stattfinden würde. Die Römer, da war gar nicht klar, wie christlich sind die überhaupt. Deswegen kommt da so viel Glaubenslehre, Grundlegendes im Römerbrief. Und bei jedem anderen Brief, auch wenn schwierige Sachen passiert sind, Philemonbrief, der Sklave, der abgehauen ist, was gar nicht ging damals, auch selbst dort fehlt der Dank nicht. Einzig und allein im Galaterbrief. Warum? Wir steigen ein mit den ersten Versen von Galater, also mit den, eben nicht den ersten Versen, sondern mit Vers 6. Heute predigt Verse 6 bis 9. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung und da steht: Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt, und ich sage es hiermit noch einmal: Wenn euch jemand ein anderes Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Man merkt in diesem Abschnitt was von dieser Auseinandersetzung, von diesem Ringen darum, warum Paulus nicht dankbar sein kann am Anfang von diesem Brief. Und das Erste, mit dem wir uns heute befassen, ist diese Frage: Was ist eigentlich Original und was ist Fälschung? Und was wir hier vom Original mitbekommen, das habe ich euch hier gelb unterstrichen. Was ist eigentlich das Original? Das Original ist, dass uns Jesus Christus zum Glauben ruft. Das heißt, man könnte auch anders formulieren, er spricht eine Einladung aus. Und diese Einladung, auch gelb, die Einladung, die hat mit Gnade zu tun. Ich weiß nicht, wie ihr, wenn ihr gefragt werden würdet, wenn ihr gefragt werden würdet, was ist eigentlich das Evangelium, wie ihr antworten würdet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde kaum so direkt gefragt, aber es ist gut, wenn man sich so Antworten schon vorher mal überlegt, weil es könnte ja sein und so. Also ich finde einen Satz sehr gut. Der Satz, der kommt nicht von mir, den hat Timothy Keller, ein amerikanischer Theologe, geprägt. Und der Satz, der lautet so: Das Evangelium ist, du bist sündiger, als du je denken konntest und geliebter, als du je glauben konntest. Du bist sündiger, als du je denken konntest und geliebter, als du je glauben konntest. Wenn ich gefragt werden würde, was ist eigentlich das Evangelium? Ich glaube, ich würde es irgendwas in der Richtung sagen. Und dann gehen natürlich schon die Probleme los, oder? Weil die meisten Leute denken, sündig sein, das ist was mit Fehlern. Also modern würde man sagen, wir machen alle Fehler und sind trotzdem geliebt. Aber das würde dem Satz die Schärfe nehmen oder die Klarheit. Weil sündig ist nicht einfach, wir machen alle Fehler. Weil das Erstaunliche ist, sogar die Leute in der Feuerwehr, die überhaupt nichts mit Jesus am Hut haben, sagen zu mir, ja, wir machen ja alle Fehler. Sündig sein hat noch mit einer anderen Dimension zu tun. Sündig sein bedeutet, ich lehne mich gegen Gott auf. Ich bin nicht im Einklang mit dem, was Gottes Wille für mein Leben ist. Das ist, wenn wir die Bibel betrachten, das ist der Kern von sündig sein. Natürlich resultieren aus dieser Ablehnung Gottes, aus dieser es allein schaffen zu wollen, natürlich resultieren daraus ein Haufen Fehler. Fehler im Miteinander, Fehler gegenüber sich selber und natürlich auch Fehler gegenüber Gott und seinem Willen. Aber das Ursprüngliche ist nicht die Fehler, wenn wir das Wort Sünde betrachten, sondern das Ursprüngliche ist, dass wir uns auflehnen, dass wir selber machen wollen. Die Bibel sagt dazu auch Stolz. Wir wollen selber Gott sein über uns. Das heißt, wir wollen selber bestimmen, was wir machen, wie wir es machen, wann wir es machen, wo wir es machen. Wir wollen unser Leben selbst im Griff haben. Das ist die Definition mehr oder weniger von Sünde. Es ist eine Zielverfehlung gegenüber dem, was Gott möchte. Er möchte Beziehung mit uns. Und dann heißt dieser Satz ja auch noch, du bist sündiger, als du je denken konntest. Das heißt, wir sind alle noch schlimmer dran, als wir das eigentlich für uns so akzeptieren. Wir sind noch schlimmer dran. Warum? Weil wir eigentlich denken, das ist doch richtig so, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehme. Ich muss ja schließlich für mich sorgen. Und wenn ich nichts mache, dann läuft ja nichts und so. Und wir alle haben so eine Ecke in uns, wo uns sagen möchte, eigentlich brauchen wir keine Rettung. Wir haben das Leben selber im Griff. So wie ich lebe, ist doch eigentlich ganz gut. Ist doch alles in Ordnung. Und deswegen ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus trotzdem und gerade deswegen für uns gekommen ist, um uns zu zeigen, dass wir zwar sündiger sind, als wir je denken konnten, aber dass Gottes Liebe so viel größer ist für uns, als wir die je zu glauben gewagt haben. Und deswegen hat Jesus Christus gelebt und hat diese Liebe unzähligen Menschen gezeigt, indem er ihnen begegnet ist, indem er ihnen Gnade erwiesen hat, indem er sie gerettet hat aus schlimmen Situationen, indem er ihnen gezeigt hat, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Und indem er schlussendlich, und deswegen haben wir hier dieses Bild vom Kreuz, indem er schlussendlich am Kreuz gestorben ist um diese Rebellion, um dieses Ich will es selber machen, zu beenden. Um zu sagen, ich habe es für euch getan. Und wer das begriffen hat, bei dem wandelt sich die Rebellion in Liebe zu Gott. Bei dem wandelt sich das Ich will es selber machen, ich habe es im Griff zu, Herr Jesus, hilf mir, bitte sag mir, bitte gib mir, bitte lass mich in deiner Gnade leben. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, das Jesus uns anbietet, so wie es der Galaterbrief im Vers 6 formuliert. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Das ist die Gnade, die Jesus Christus uns anbietet. Dass wir geliebter sind, als wir je zu glauben gewagt haben oder als wir je glauben konnten. Und jetzt kommt was, was mit regelmäßiger, was ganz regelmäßig in Gemeinden vorkommt. Und es gibt praktisch keinen Gemeindebund, keine Gemeinde, kein persönliches Glaubensleben, das von dieser Verwirrung wie ausgeschlossen ist. Ich wage zu behaupten, jeder Christ hat 1, 2, 3, 4, 5 Mal in seinem Leben mit dieser Verwirrung zu kämpfen. Und deswegen ist dieser Galaterbrief so wertvoll, weil er uns in dieser Verwirrung, die es immer wieder gibt zum Thema Evangelium, einen klaren Weg zeigen kann. Ich habe geschrieben, Verwirrung ist total normal. Und es ist auch überhaupt nichts, wo man sagen muss, sondern es ist auch total alt. Es ist schon damals, wo das Evangelium pressfrisch verkündet wurde, schon völlig an der Tagesordnung gewesen. Sogar von Leuten, die mit Jesus Christus selber unterwegs waren. Petrus wurde von Paulus aufs Gröbste zurechtgewiesen, weil er genau in die gleiche Verwirrung hineingetappt ist. Und so war es wohl auch in Galatien. Da waren einige Leute in der Gemeinde, die haben das wahrscheinlich sogar gut gemeint. Die haben vielleicht sogar nach intensivem Bibelstudium gedacht, ja, das ist es, das wollen wir. Aber sie haben mit dem, was sie angerichtet haben, das Evangelium auf den Kopf gestellt, wie es hier heißt im Vers 7. Was haben sie eigentlich gemacht? Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, Jesus ist ganz gut, aber es fehlt euch was. Jesus ist schon ganz gut, aber es fehlt euch was. Ihr müsst das, was die Juden gemacht haben im Alten Testament, Beschneidung, also ihr müsst das äußerliche Kennzeichen des jüdischen Glaubens auch annehmen. Schließlich kommen wir ja vom Alten Testament her. Ich habe gemerkt, Verwirrung und Verwechslung, das ist sowas Alltägliches. Man kann so schnell verwirrt werden. Wer ist jetzt genau was? Also ohne jetzt politisch zu werden, aber ist jetzt der das, der Trump, oder ist es der Kim Jong-un? Ich war mal in der Türkei und da war so ein Kleidermarkt und da habe ich gemerkt, wie schnell geht es, dass man völlig verwirrt ist. Ist das jetzt das Original? Also bei dem Preis ja wohl kaum. Die Verwirrung hat sich dann ganz schnell gelegt, aber wie ist das genau? Und wie schnell geht es, dass wir Jesus und machen? Und Jesus und ist ein bewährtes Mittel. Und ich habe euch gesagt, das ist was völlig Normales, dass wir Jesus und machen. Jesus und ist so diese Möglichkeit, das Evangelium nicht ganz abzulehnen, aber das zu ergänzen. Meistens heißt es dann Jesus und meine Gebete. Oder Jesus und meine Mitarbeit, oder Jesus und mein Kirchenbesuch, Jesus und meine Bibellese. Das sind alles gute Sachen an sich. Und dem ist nichts entgegenzuwenden. Aber das rettet uns nicht. Weil das Evangelium ein Geschenk ist und bleibt. Und das, diese Klarheit, die macht der Galaterbrief ganz deutlich. Die Klarheit, nicht ich muss gehorsam sein, damit Gott mich lieben kann. Und das ist so abnormal, dieser Gedanke, dass Gott mich liebt. Trotz allem. Und es entsteht ja so viel Verwirrung, weil es in der Welt immer anders läuft. Jetzt haben wir uns so gefreut für die Kleinen, die da in die Schule kommen. Aber im Hinterkopf wissen wir doch alle, was passieren wird. Die werden irgendwann Noten mit nach Hause bringen. Und dann fängt es schon an. Bin ich geliebt, weil ich eine gute Note geschrieben habe? Unsere Kinder haben uns gefragt, warum haben wir eigentlich kein Geld für unsere Zeugnisse bekommen? Und es hätte gute Gründe gegeben, ihnen Geld zu geben für die tollen Zeugnisse, die sie nach Hause gebracht haben. Und dann habe ich so einen Schnellschuss gewagt und habe gesagt, ihr seid geliebt, auch ohne, dass wir euch Geld dafür geben. Aber das ist eins von den Sachen, die wir immer wieder probieren, in unserer Familie zu leben. Geliebt, auch wenn die Note vielleicht nicht so gut rausgekommen ist. Geliebt, auch wenn Dinge vielleicht nicht so gut geklappt haben oder nicht der Abmachung entsprochen haben. Und das Dilemma geht ja weiter. Das hört ja bei der Schule nicht auf. Es gibt ja immer noch Leute, die denken, das hört irgendwann auf. Das geht ja am Arbeitsplatz genau gleich weiter. Befördert, warum? Weil man gut war. Degradiert oder entlassen, warum? Weil man wahrscheinlich die Leistung nicht gebracht hat oder nicht bringen konnte. Und das hört ja zu Hause an der Wohnungstür nicht auf. Wenn man krank wird, wie schnell kommen die Gedanken? Oh, ich habe mich nicht gesund ernährt. Oh, ich habe nicht genug auf meinen Körper geachtet. Überall diese Botschaft, ganz tief in uns drin, überall diese Botschaft, die Starken, Kräftigen, Mutigen, Reichen, Erfolgreichen, Begabten, die schaffen's. Und die sind wirklich anerkannt und die sind wirklich geliebt. Überall immer dieselbe Botschaft. Und deswegen, genau deswegen, ist diese Verwirrung so normal. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, immer wieder einen klaren Blick dafür zu bekommen, ob wir dem Original oder der Fälschung folgen. Ich möchte die Predigt beenden mit Auswirkungen, weil das eine ist, dem Original oder der Fälschung zu folgen, aber das hat ja Auswirkungen. Das bleibt ja nicht ohne Konsequenz. Das geht ja weiter. Und ich habe mir mal so ein paar Auswirkungen habe ich mir mal angeschaut. Die erste Auswirkung ist, meine Gefühle werden abhängig von meiner Leistung. Meine Gefühle werden abhängig von meiner Leistung. Das heißt, alle, die es gerade geschafft haben, alle, die es selber gemacht haben, die selber konnten, die irgendwas auf die Beine gestellt haben, die irgendeiner Versuchung widerstanden haben, alle, die es irgendwie Erfolg hatten, in welcher Art auch immer, alle die dürfen sich gut fühlen. Und alle die, die es nicht geschafft haben, alle die, die auf die Nase gefallen sind, alle die, die irgendwo Sünde in ihrem Leben entdeckt haben, die müssen sich schlecht fühlen. Auswirkung davon, dass wir der Fälschung nachlaufen. Nichts anderes. Wer seine Gefühle abhängig macht von seiner eigenen Leistung, ist nicht frei. Ist nicht frei, weil er immer noch auf sich und auf seine Leistung, auf das, was er bringen kann, schaut. Erste Auswirkung, deine Gefühle werden an deiner Leistung kleben. Unglaubliche Knechtschaft, die das bedeutet. Die zweite Auswirkung: Du wirst immer unter Druck stehen. Immer. Weil es nur darum geht, es richtig zu machen. Es geht nicht mehr darum, in welcher Beziehung stehst du zu Jesus, sondern es geht nur noch darum, habe ich richtig oder falsch gehandelt. Und das setzt unter Druck, weil wir uns ja nur zu gut kennen. Dreimal richtig, einmal falsch. Oder dreimal falsch und dann wieder mal richtig. Wer der Täuschung nachläuft, ist dauernd unter Druck. Freiheit sieht anders aus. Wer der Täuschung nachläuft, ist dauernd unter Druck. Und die dritte Auswirkung ist im Text verborgen. Ich habe selber da nachlesen müssen und ich habe die zwei Verse deswegen total drin gelassen, obwohl sie eigentlich schwierig sind. Vers 8 und 9 aus dem Galater 1. Da heißt: Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und nachher nochmal, der sei verflucht. Man kann auch sagen, Menge übersetzt so, über ihm ist ein Fluch. Das heißt, wenn wir dem Wort verflucht nachgehen, das bedeutet eigentlich im Kern, es wird etwas zur Zerstörung bestimmt. Freigegeben zur Zerstörung. Verfluchung bedeutet also ein Verhalten, das zur Zerstörung führt. Und jetzt ist klar, oder? Das Evangelium, da geht es um Beziehung, da geht es um diese Liebesbeziehung zu Jesus. Und das Verhalten Jesus und meine Leistung zerstört die Beziehung zu Jesus total. Und das ist das Tragische. Und deswegen setzt sich Paulus so leidenschaftlich im Galaterbrief mit diesem Thema auseinander. Und deswegen freue ich mich auch so. Also ich freue mich aus verschiedener Hinsicht. Das ist nicht eine One-Man-Show, wie man so manchmal sagt. Wir konnten das miteinander vorbereiten, der Thorsten Wiediger und ich. Und wir konnten das nicht nur miteinander vorbereiten, sondern Thorsten hat gesagt, ja, ich übernehme gern ein paar von diesen Predigten. Jetzt hat er die Hälfte. Und ich bitte euch, auch für ihn zu beten, weil das ist hard stuff, das ist ganz, ganz gute Botschaft, aber auch ganz, ganz umkämpft. Weil es um Beziehung geht und nicht darum, alles richtig zu machen. Und jetzt schauen wir uns die Auswirkungen an, die das Original hat. Die Auswirkungen, von denen wir noch viel mehr lesen werden, wenn wir den Galaterbrief miteinander durchgehen. Die Auswirkungen, die da sind, wenn wir dem Original folgen. Freiheit. Und das ist der Grund, das Musikteam hat mich begrüßt, etwa mit den Worten, da hast du uns ja was eingebrockt. Und dann als zweites, weißt du, mit dem neuen Lied. Und dann habe ich gesagt, ich stehe dazu. Ich werde es den Leuten schon erklären, warum dieses Lied zu dieser Predigtreihe. Weil es genau um das geht. Es geht darum, freigesetzt zu sein in einem kindlichen Glauben. Nicht mehr lange Sklave der Angst und der Furcht zu sein. Unter Druck zu sein. Nicht mehr die ganze Zeit überlegen zu müssen, reicht's jetzt vielleicht oder ist es immer noch zu wenig? Und auch wenn man das vielleicht hasst mit diesen vielen Wiederholungen und das Lied ist ja auch melodisch nicht ganz einfach, Ich bin überzeugt, die Botschaft ist gut. Und das Zweite, und das kommt in dem Lied auch ganz wunderbar zum Ausdruck, ist der Friede. Zufrieden, das Wort, das wir im Deutschen dafür haben, ist eigentlich wunderbar, weil es bedeutet, wir können loslassen, wir können da sein, zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob euch auch Ferien gegönnt waren, wo ihr zufrieden sein konntet. Und das hat ja damit zu tun, dass wir den Druck hinter uns lassen können, dass wir dem Druck nicht länger ausgesetzt sind. Der Druck, der uns die Gesellschaft die ganze Zeit gibt. Und deswegen bin ich so gern in der Gemeinde, bin ich so gern hier, weil ich wissen darf, hier gelten diese Auswirkungen. Hier gilt das, was wir im Galaterbrief lesen. Und deswegen freue ich mich ja auch so wahnsinnig auf die nächsten Predigten über dieses Thema. Und deswegen werde ich in der nächsten Zeit noch intensiver in diesen Galaterbrief reintauchen und den immer wieder vornehmen. Und ich lade euch ein, das auch zu tun. Wir feiern heute Abendmahl. Und ich möchte das Abendmahl ganz genau mit diesen zwei Punkten einführen. Auf eine Art ist das ja nicht so toll, dass man sich bei uns aufmachen muss zum Abendmahl. Man muss sich ja vom Sitz erheben, wenn man hier das Abendmahl einnehmen möchte bei uns. Und zwar, man muss hier vorne an den Tisch kommen oder dort hinten. Und das zeigt sowas von, ich muss mich aufraffen, oder? Aber auf der anderen Seite könnte man es ja auch heute da unter dem Aspekt anschauen, es ist alles parat. Herzlichen Dank, Paul und Mirta, wo seid ihr da hinten? Ihr treuen Lieben, danke, dass ihr das, ja. Danke, dass ihr das wieder vorbereitet habt. Und wie ich heute Morgen kam und es war noch nichts vorbereitet, dann wusste ich, es wird vorbereitet sein. Und es tut so gut zu merken, es ist jetzt vorbereitet. Das ist alles da. Und es ist da zum Nehmen. Und es ist da zum Nehmen und uns zu erfüllen. Und diese Gnade wieder neu zu spüren und anzunehmen, dass es reicht, was Jesus getan hat. Und genau darum geht's im Abendmahl, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Deswegen dürfen wir einfach kommen und nehmen. Und wer das heute für sich vielleicht wieder ganz neu entdeckt, der soll doch in der Art und Weise zum Abendmahl gehen. Es zu nehmen, weil es da ist. So wie die Gnade von Jesus da ist und so wie seine Rettung für uns gilt. Und vielleicht ist es ganz gut, dass man sich heute aufmachen muss. Da kann man sich nämlich überlegen, welchen Druck möchte ich auf dem Stuhl zurücklassen? Welchen Druck möchte ich nicht wieder mitnehmen? Welche Unsicherheit und Angst möchte ich eigentlich hier zurücklassen und mich dafür erfüllen lassen mit Frieden und Freiheit, die Jesus anbietet? Und dazu möchte ich euch einladen. Ich finde es wunderbar, die Band begleitet uns im Lobpreis. Wir sind eingeladen, Lieder miteinander für Gott zu singen. Lieder, die uns hineinnehmen in die Beziehung zu Gott und Lieder, die uns zeigen, was Gott für uns getan hat. Ihr seid eingeladen, einzustimmen, aber auch an die Abendmahlstische zu gehen und euch dort beschenken zu lassen mit Gottes Gnade. Und dann diesen Frieden und diese Freiheit mit nach Hause zu nehmen. Das wünsche ich uns. Ich bete und dann stimmen wir ein ins erste Lied vom Lobpreis. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz fest für den Frieden und die Freiheit, die du uns versprichst. Nichts kann uns so zufrieden machen und so freisetzen wie du, weil du alles für uns getan hast. Und ich danke dir, dass wir das Original immer besser verstehen und begreifen können, dass wir immer besser hineinfinden können, was es bedeutet, eine Beziehung zu dir zu leben ohne Druck, ohne Angst. Eine Beziehung, die zum Leben führt und die nicht zerstört. Und ich danke dir dafür, dass du selbst für diese Beziehung gestorben bist und dass du für uns da bist, auch jetzt an diesem heutigen Tag. Und ich bitte dich, dass du niemanden nach Hause gehen lässt, der diese Beziehung für sich noch nicht angenommen hat. Ich bitte dich, Herr Jesus, schenk du uns Klarheit, was du für uns getan hast, und schenk du uns Frieden und Freiheit. Amen.